Der Tonkuhle Bürgerfunk Podcast. Sie hören einen Sendungspodcast aus dem Bürgerfunkbereich von Radio Tonkuhle. Für den Inhalt dieser Sendung ist allein der oder die Sendungsmachende verantwortlich.
Antonia, Antonia, wir sind verrückt das ganze Jahr, immer außer Rand und Band, Frauen mit Herz und Verstand.
Sie hören hier einige Ausschnitte aus einer Sendung der Frauenredaktion. Redaktionell verantwortlich für die folgende Sendung ist Rita Tönelt. Sie erfahren viel über Vorurteile. Vorurteile, die man vielleicht hat oder auch nicht. Was machen Vorurteile mit Menschen? Und wir gehen sogar zurück ins Mittelalter. Also es ist ein ganz abwechslungsreiches Magazin.
Haben Sie Vorurteile? Manche unserer Hörer und Hörerinnen werden jetzt denken, welch unerhörte Frage. Mann oder Frau ist doch immer unvoreingenommen. Aber stimmt das? Ein Großteil von uns belügt sich wahrscheinlich bei der Antwort. Für viele Dinge des Alltags haben wir Klischees im Kopf, auch wenn diese nur in Ausnahmefällen der Realität gerecht werden. Die Menschen um uns herum stecken wir in Schubladen. Egal, ob sie passend sind. Selbst wenn wir fremde Personengruppen nicht kennen, wandern sie in unserer Vorstellung sehr schnell in eine der Kopfschubladen. Genau das wirkt sich auf unsere Wahrnehmung und unser Verhalten aus. Automatisch greifen wir auf diese unbestätigten, schablonenhaften Denkmuster zurück, weil es so einfach ist. Die Schubladen sind nichts anderes als eine Vereinfachung der Realität, die es uns erleichtert, Mitmenschen einzuordnen. Der Autor Jochen May machte in einem öffentlichen Vortrag die Vorteile deutlich, wenn wir endlich auf das Schubladendenken verzichten und die angestaubten Klischees verlassen. Erstens, predigen wir anderen nicht nur, Abstand von Vorurteilen zu nehmen, sondern stellen wir bei uns diese Denkweise ein. Dann gewinnen wir an Glaubwürdigkeit und das hat Vorbildfunktion. Zweitens, bei neuen Kontakten sollten wir niemanden in vorhandene Denkmuster pressen. Das nimmt dem Gegenüber die Chance, die er oder sie verdient hätten. Drittens, Schubladendenken funktioniert gleichermaßen in beide Richtungen. Wir selbst haben oft das Gefühl, uns anpassen zu müssen, um es allen recht zu machen. Befreien wir uns davon, wird unser Handeln lockerer und wir können authentisch sein. Viertens, durch unsere Schubladen im Kopf verringern wir unseren eigenen Horizont. Wir finden keinen effizienten Weg, Probleme offen und kreativ anzugehen.
Das war Renate Hollemann und jetzt folgt Ricarda Schare-Schütehoff mit Zitaten.
Liebe Zuhörende, zu meinem heutigen Beitrag hat mich folgender Ausspruch der indischen Politikerin Indira Gandhi inspiriert. Durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit ständig Spießruten laufen. So wird sie zitiert. Stimmt, die Wahrheit hat es schwer, sich durchzusetzen, wenn die Vorurteile schon da sind. Und da mir dieses Zitat so gut gefallen hat, habe ich nach weiteren geschaut, die ich sehr zutreffend finde. Auch der Physiker Albert Einstein wusste, es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. Dazu passt das Zitat von dem österreichischen Lehrer und Dichter Ernst Festel. Ein Vorurteil, das von vielen geteilt wird, sieht einer ganzen Wahrheit zum Verwechseln ähnlich. Stimmt. Je mehr Menschen sich einem Vorurteil anschließen, desto wahrer erscheint es. Dass es nicht richtig ist, wird dann schnell übersehen. Wie passend dazu der Satz von Schriftsteller Karl-Heinrich Wagerl. Das Vorurteil ist die hochnäsige Empfangsdame im Vorzimmer der Vernunft. Das wusste auch der Analytiker und Psychiater Carl Gustav Jung. Sein Zitat: Denken ist schwer. Darum urteilen die meisten. Ja, schnell geurteilt ist einfach einfacher. Da sollte man sich doch eher an die Empfehlung des Dichters Karl Simrock halten. Man empfängt Menschen nach dem Kleide und entlässt sie nach dem Verstand. Das wäre gut, wenn wir es schaffen könnten, uns von Vorurteilen freizumachen und erstmal unseren Verstand zu benutzen. Und es ist etwas Wahres an dem Zitat der Lyrikerin Anke Magauer Kirsche. Kinder kennen keine Vorurteile. Wir bringen sie ihnen erst bei. Ich muss gestehen, Vorurteile sind schnell getroffen. Und wir sind in dieser Hinsicht Kindern nicht immer ein gutes Vorbild. Dazu hat uns der alte Hieronymus, er lebte von 347 bis 420, folgende Lehre hinterlassen. Lache nicht vorschnell über jemanden, der einen Schritt zurückgeht. Er nimmt vielleicht nur Anlauf. Also immer genau hinsehen, versuchen zu erkennen, nicht vorschnell ein Urteil bilden. Gar nicht so einfach. Das Vorurteil ist das Kind der Unwissenheit. Dieser Satz stammt von dem englischen Essayisten William Hazlitt. Zum Schluss möchte ich Sie mit einer indianischen Weisheit entlassen, die mir seit Jahren gut gefällt. Sie lautet: Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Oder vereinfacht gesagt: Urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht 1000 Schritte in seinen Schuhen gegangen bist. Darüber nachzudenken, das wäre ein guter Anfang.
Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Grundsatz beschreibt, dass Angeklagte nicht verurteilt werden dürfen, wenn das Gericht Zweifel an ihrer Schuld hat. Das war nicht immer so. Für solche Fälle gab es im Mittelalter das Gottesurteil. Und darüber berichtet jetzt Maria Mengert.
Laut Wikipedia ist das Gottesurteil eine Entscheidung, die durch ein übernatürliches Zeichen herbeigeführt wird. Erwachsene treffen ihre Entscheidungen in der Regel nach sachlichen Gesichtspunkten. Da wird für und wider gegeneinander abgewogen. Kinder, die noch sehr im magischen Denken verhaftet sind, bedienen sich schon eher der Entscheidungshilfen durch Zeichen. Zum Beispiel: Bellt der Hund nicht, wenn ich an ihm vorbeigehe, dann traue ich mich, von der Mauer zu springen. Wir lächeln darüber, denn in unserem wissenschaftlichen Zeitalter sehen wir diese willkürliche Vernetzung zweier Begebenheiten als nicht zwingend an. Im Mittelalter jedoch war das herrschende Denken ein christliches. Nicht Verstand oder Vernunft war maßgeblich, nein, es war der Glaube. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Rechtsstreit nicht selten mit einem Gottesurteil endete. Im Gottesurteil entschied eine zu leistende Probe über Schuld und Unschuld der Angeklagten. Gott als Hüter des Rechts würde die Unschuldigen schützen. Das Gottesurteil wurde anfänglich nur bei nicht eidesfähigen Personen als Beweismittel eingesetzt. Das waren Unfreie und Frauen. Laut lebenimmittelalter.net setzte sich diese Praxis auch für andere Mitglieder der Gesellschaft durch. Im Spätmittelalter führte man Beweisregeln bei Prozessen ein. Dadurch wurden Gottesurteile seltener. Neuen Auftrieb bekamen sie dann wieder in der Zeit der Hexenprozesse. Es mutet schon sehr fremd an, wenn man sich heute folgende Arten von Proben anschaut. Bei der Abendmahlsprobe musste der Proband das heilige Abendmahl zu sich nehmen. Gelang ihm das problemlos, war er oder sie unschuldig. Hintergrund dieser Praxis war die Annahme, Schuldige wären keinesfalls in der Lage, das heilige Abendmahl zu sich zu nehmen. Bei der Blutprobe nahm man an, die Wunden eines Gemeuchelten beginnen wieder zu bluten, sobald sein Mörder in der Nähe sei. Die Bissenprobe ist nicht weniger skurril. Angeklagte mussten ein Stück Brot oder Käse essen. Verschluckten sie sich, war die Schuld bewiesen. Diese Proben gehören sich jetzt nicht so grausam an, führten doch im schlimmsten Fall zum Tod. Gewalttätig von vornherein war die Wasserprobe. Diese ist wohl von allen die bekannteste, denn sie wurde bei den Hexenprozessen praktiziert. Das Wasser galt im damals vorherrschenden Denken als rein und würde folglich Schuldige niemals aufnehmen. Fazit: Sollten Angeklagte nicht untergehen, so waren sie schuldig und wurden dem Tod übergeben. Im umgekehrten Fall, also bei Untergang im Wasser, war die Unschuld bewiesen. Mittels Leine wurden die so Getesteten zwar wieder rausgezogen, waren aber oftmals schon ertrunken, sodass ihre Unschuld nur noch ihren Nachruf reinwusch. Interessant bei dieser Probe ist ihr Einsatz bei den Hexenprozessen. Offenbar wollte man a. die Frauen quälen und b. sie gerne tot sehen, ob schuldig oder unschuldig. Oder die Inquisitoren sahen sie sowieso schuldig, nahmen also das Gottesurteil in die eigene Hand. Zu Recht sind wir heute froh, dass weder Gottesurteile noch Hexenverfolgungen in unserer Gerichtsbarkeit vorkommen. Vom zeitlich letzten Gottesurteil können Interessierte auf deutschlandfunk.de lesen. In den 1970er Jahren lebte die katholische integrierte Gemeinde ganz nach dem Ideal des Urchristentums. Bei der heutigen Aufarbeitung dieser Zeit liegt der Kernvorwurf der Betroffenen darin, dass die Gemeinde über das Individuum bestimmte. Lebensentscheidungen jedes Einzelnen wurden von der Gemeinde getroffen. Zitat nach Wortlaut: Betroffene sagen, dass die Beschlüsse der Gemeindeversammlung den Stellenwert eines Gottesurteils hatten, dass aus der Versammlung der Heilige Geist spricht und man sich deswegen danach zu richten hätte, da man dem Heiligen Geist nicht widerspricht. Allerdings hatten viele Mitglieder auch den Eindruck, dass eigentlich nicht der Heilige Geist aus der Versammlung spricht, sondern der Wille der Gründerin. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich das höre, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Besinnen wir uns auf uns selbst, auf unsere innere Kraft, die uns eingibt, was richtig und gut für uns ist.
Augen auf haben wir auch immer, wenn es um Frauenthemen geht. Denn eine Frauenredaktion muss sich natürlich auch auf Frauen beziehen. Und das macht immer wunderbar Heide Ahrens Kretschmer. Und die hat sich heute mit Frauen in Führungspositionen befasst. Das passt hervorragend zu unserem Thema, denn dort gibt es ganz viele Vorurteile.
Noch immer gibt es viele Vorurteile gegen Frauen in Führungspositionen. Die gängigsten sind, dass Frauen im Allgemeinen in Krisensituationen nicht die nötige Härte zeigen würden, weniger stressresistent und bei Verhandlungen nicht aggressiv genug seien. Dann gibt es noch sehr typische Klischees, wie zum Beispiel, dass Männer die Führungsrolle übernehmen müssten und die besseren Chefs seien oder auch besser in der Wirtschaft agieren könnten. Dass Frauen zwar solche Positionen übernehmen könnten, dies aber gar nicht unbedingt wollen. Und natürlich das immer wieder auftretende Vorurteil, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen, nicht mehr vollständig einsatzfähig seien. Falls sie doch eine Führungsposition erreicht haben, gibt es wiederum oft Vorverurteilungen, wie sie in ihrem Job agieren. Treten sie selbstbewusst und dominant auf wie Männer, wird es als kaltschnäuzig interpretiert und entsprechend missbilligt. Sind sie sehr einfühlsam gegenüber ihren MitarbeiterInnen, gelten sie als schwache Führungskraft. Dann gibt es laut einer Studie des Deutschlandfunk Kultur unbewusste Vorurteile, die dazu führen, dass männliche Mitarbeiter eher gefördert werden. Junge Männer sind ihren männlichen Vorgesetzten ähnlich und vertraut. Die Kommunikation ist einfacher untereinander. So ist es leider trotz politischer Bemühungen in Deutschland Fakt, dass der Frauenanteil in Führungspositionen bei gleichem Bildungsstand wie der Männer nur knapp 25% beträgt. Zwar gibt es seit 5 Jahren für Aufsichtsräte eine feste Frauenquote, die wohl auch funktioniert. Der weibliche Anteil in den Kontrollgremien liegt nunmehr bei 35,9%. Aber in mehr als die Hälfte der Vorstandsetagen der großen börsenorientierten Unternehmen ist keine Frau zu finden. In Skandinavien zeigt sich, dass Unternehmen mit mehr Frauen in Führungspositionen erfolgreicher sind. Gibt es mehr Frauen mit Verantwortung, sind sie auch Vorbild für junge Frauen, eine Karriere nach ihren Fähigkeiten zu planen und umzusetzen. Wer Vorurteile und deren Wirkungen kennt, kann sie auch beiseite schieben, darüber lachen und seinen eigenen Weg gehen.
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie wieder einschalten. Ich bin Rita Tönelt, war redaktionell verantwortlich für diese Sendung und sage Tschüss.